Sodom und Gomorra. Das ist der Inbegriff für Sünde und für Lasterhaftigkeit. Wenn jemand sagt, das ist ja hier wie Sodom und Gomorra, dann ist es eine moralische Beurteilung. Hier geht es drüber und drunter. Hier wird Sünde ausgelebt. Doch das ist nicht nur in unserem Sprachgebrauch so, sondern auch im Sprachgebrauch der Bibel selbst. Sodom wird 20 Mal im ersten Buch Mose erwähnt. Aber darüber hinaus noch 28 Mal in 7 alttestamentlichen und in 6 neutestamentlichen Büchern. Und in allen diesen Stellen wird Sodom nicht einfach genannt als antiker Städtename oder als ein historischer Bericht, sondern in jeder Stelle außerhalb von 1. Mose dient Sodom als ein Vergleich, als ein Bild, als eine Art Schreckensmuster und furchterregendes Beispiel für etwas, was der Geist Gottes aufzeigt oder ankündigt. Sodom, manchmal auch in Kombination mit Gomorra, es ist ein Hinweis, ein Signalbegriff. Und jedes Mal, wenn wir hören Sodom, dann soll etwas aufklingen. Ein Alarmsignal. Denn wo immer Sodom in der Bibel vorkommt, sollen wir verstehen, worum es bei der Geschichte über die Vernichtung Sodoms eigentlich ging. Dass das nicht einfach nur irgendwie eine historische Begebenheit von einer großen Katastrophe ist. Was lehrt uns die Geschichte Sodoms in der Bibel? Nachdem wir in der letzten Predigt angeschaut haben, was für eine Warnung das Leben Lots für uns ist, der halt in Sodom lebte, wollen wir heute den Predigtext betrachten unter dem Thema die Lehre Sodoms. Die Lehre Sodoms. Und hier finden wir zum einen Sodom, ein Bild der Bosheit der Sünde. Sodom, ein Bild der Bosheit der Sünde. Wir lesen hier in 1. Mose Kapitel 19 zunächst einmal die ersten 11 Verse. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach, ach siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten, nein, wir wollen auf dem Platz übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer die Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Seht doch, ich habe 2 Töchter, die keinen Mann erkannt haben, die will ich euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen, nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter dem Schatten meines Daches gekommen sind. Aber sie sagten, zurück da. Und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, vom kleinsten bis zum größten, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Und wir lesen auch noch den letzten Abschnitt aus diesem Kapitel, ab Vers 30. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge, er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt, und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unseren Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Und sie gaben ihrem Vater in jeder Nacht Wein zu trinken. Und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren: Siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dann geh hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gab sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken, und die Jüngere stand auf und lag bei ihm, und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Als Lot in Kapitel 13 nach Sodom, dieser fruchtbaren Ebene, zieht, da schreibt Mose in Vers 13, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und in Kapitel 18, der großen Fürbitte Abrahams, da teilt Gott ihm mit, dass das Klagegeschrei über Sodom sehr groß ist und die Sünde sehr schwer. Und im 19. Kapitel bekommen wir nun einen Eindruck von dieser Bosheit der Sünde in Sodom. Zum einen sehen wir, diese Sünde ist umfassend. Tatsächlich, wir sehen an dem Bild von Sodom, wie Sünde ist. Das Wesen von Sünde schlechthin, in den klarsten Farben gezeichnet. Und wir sehen, die Sünde ist umfassend. Nachdem Lot die Engel in Gestalt von Männern als Gäste bei sich im Haus aufgenommen hatte, da kommt plötzlich ein wütender Mob zusammen, eine ganze Gruppe von Männern, die das Haus umstellen und die fremden Männer vergewaltigen wollen. Und es wird hier sehr genau, detailliert geschildert. Dieser Mob, es waren nicht irgendwie nur so eine jugendliche Gang, ein paar Raufbolde, die im Alkoholwahn auf solche Ideen kamen, sondern es war eine Gruppe, und es heißt hier, vom Knaben bis zum Greis. Die Sünde umfasst alle Altersklassen, alle Generationen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Ja, die Kinder sind nicht ausgenommen von Sünde. Und auch derjenige, der schon mit weißem Haar kurz vor dem Tod steht, er ist dennoch völlig von Sünde beeinflusst. Die Sünde ist umfassend. Und es war auch nicht bloß ein armer Randbezirk der Stadt, so ein Elendsviertel, irgendwie so ein Ghetto, von wo diese Leute kamen, sondern diese Gruppe, es waren Männer aus allen Enden der Stadt, sagt das Wort Gottes. Aus allen Enden der Stadt. Aus allen sozialen Schichten. Deutlicher hätte der Geist Gottes nicht beschreiben können, dass die Sünde die ganze Bevölkerung der Stadt durchdrang. Und anhand dieses Mobs sehen wir, wie die Sünde nach allen greift. Ja, am Ende des Kapitels, in diesem traurigen Abschnitt, da lesen wir sogar von den beiden Töchtern Lots, die eigentlich relativ bewahrt aufgezogen wurden, nämlich im Hause Lots, des Gerechten. Sie hatten noch keinen Mann erkannt, sagt Lot selbst. Und doch sehen wir am Ende, wie sehr die Sünde Sodoms auch ihr Denken und ihr Tun beherrschte. Sodom zeigt auf, dass die Sünde umfassend ist. Alt und jung, Arme und Reiche, Männer und Frauen. Sünde umfasst und beeinflusst alle Bereiche des Lebens. Und zwar zu jeder Zeit. Es gibt keinen Punkt im Leben, wo man sagt, oh, jetzt habe ich damit völlig abgeschlossen. Jetzt bin ich herausgewachsen daraus. Ach, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden. Okay, es ist vorbei mit der Sünde. Vom Knaben bis zum Greis, aus allen Enden der Stadt. Das ist das Wesen der Sünde, was wir hier sehen in Sodom. Aber mehr noch, Sünde ist überschreitend. Die Sodomiter überschreiten bewusst die Grenzen des Guten. Sie übertreten Gebote und übertreten natürliche Abgrenzungen und Unterscheidungen. Sie übertreten das auch zu damaliger Zeit so wichtige Gesetz der Gastfreundschaft. Sie wollen die Tür einbrechen von Lot. Keine Grenze gilt ihnen als etwas, was sie abhalten darf. Sie wollen alles überschreiten, bis zum Letzten. Selbst das, was im Orient so hoch angesehen war, die Gastfreundschaft. Oh, das ist nur eine der vielen Grenzen, die auch fallen soll. Und das ist das Wesen der Sünde. Keine Grenze wird geachtet, sondern nach und nach soll alles niedergerissen werden, was irgendwie das Gute aufrechterhalten soll und das Böse wehren soll. Sie wollen unbedingt diesen fremden Gästen Gewalt antun, sich gegenseitig zu schaden, das reichte ihnen schon lange nicht mehr aus. Immer neue Linien werden überschritten. Was gestern noch tabu war, ist morgen schon alltäglich. Aber es wird hier ausdrücklich erwähnt, dass dieser Mob aus Männern bestand, um etwas auszudrücken, um etwas aufzuzeigen. Denn sie wollten nicht nur das Recht der Gastfreundschaft übertreten, sie wollten auch den natürlichen Verkehr übertreten und als Männer mit Männern Schande treiben. Sie übertreten hier die natürliche Ordnung der Sexualität, darum geht es ihnen hier. Selbst als Lot in dieser schändlichen Idee seine Töchter anbieten will, wollen sie davon nichts hören. Sie wollen bewusst auch diese Grenze übertreten. Und auch die Töchter Lots übertreten in diesem letzten verstörenden Abschnitt die Grenze der verwandtschaftlichen Beziehung und begehen vorsätzlich Inzest mit ihrem Vater. Es ist fast schwer, das zu lesen. Aber das ist das Wesen von Sünde und die Bibel, sie zeigt es uns hier so deutlich auf in diesem Abschnitt über Sodom. So unmissverständlich und klar wird es umrissen. Die Sünde, sie ist eine Macht, die alle Grenzen und Maßstäbe zum Guten überschreiten will. Die keine Linie einhalten mag. Es übertritt das Gebot Gottes für uns Menschen in jeder Weise. Da ist nichts, was heilig und als bestehend erklärt werden darf. Sondern alles, was Gott sagt, die Sünde will es überschreiten, übertreten. Und ein Bereich nach dem nächsten wird aufgegeben. Ein Bereich nach dem nächsten, eine Grenze nach dem nächsten wird überschritten, wird eingerannt, wird durchgebrochen. Das ist das Wesen von Sünde. Es will überschreiten, es will übertreten, es will keine Grenze einhalten. Und dazu ist die Sünde noch umkehrend. Die Sodomiter, sie verdrehen das Recht. Sie nennen das Böse gut und das Gute böse. Der Prophet Jesaja, er schreibt in Jesaja 3, Vers 8 und 9, Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zunge und ihre Taten gegen den Herrn sind, um den Augen seiner Herrlichkeit zu trotzen. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom. Sie verschweigen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sich selbst tun sie Böses an. Sie rühmen sich für ihre Schandtaten. Sie sprechen davon, als sei es normal und als sei es als etwas Gutes zu achten, als könnte man sich dafür rühmen. Paulus erlebt so etwas Ähnliches in der Gemeinde von Korinth, wo es auch um sexuelle Unmoral geht. Und die Gemeinde, sie wirkte so, als wären sie besonders geistlich, dass sie so etwas ertragen könnten. Sie sprechen offen von ihrer Sünde und schämen sich noch nicht einmal dafür. Und wir haben gelesen, dieser wütende Mob, er ruft vor der Tür Lots: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Nun, was meinen sie damit? Sie meinen nicht, wir wollen sie mal anschauen, wir wollen mal sehen, wer das ist. Sie meinen hier, dass sie sich an ihnen vergehen wollen. Und sie sagen nicht, wir wollen bei den Männern liegen oder wir wollen ihre Blöße aufdecken, wie es auch manchmal in der Bibel heißt, sondern wir wollen sie erkennen. Eines der wunderbarsten und inhaltsschwersten Begriffe für den wahren Wert ehelicher, liebevoller Sexualität in gegenseitigem Erkennen von Körper und Seele. Sie drehen das um, sie verkehren das, um eine Gruppenvergewaltigung zu beschreiben. Wie widerlich und ruchlos. Wir wollen sie erkennen. Sie tun so, als wäre das etwas Gutes, als etwas Tugendhaftes, als etwas, was normal ist oder sogar positiv. Und nicht besser tun es die Töchter Lots. Was sagen sie am Ende? Unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, zu dem wir eingehen könnten nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Es wirkt fast so, als täten sie eine aufopfernde, selbstlose Tat, indem sie dafür sorgen, dass Lot Nachkommenschaft erhält. Was für eine lästerliche Verdrehung, die schlimmsten Sünden so positiv zu umschreiben. Als gäbe es irgendetwas, sie zu rechtfertigen, sie irgendwie in ein gutes Licht zu stellen. Doch damit nicht genug. In größter Dreistigkeit prahlen sie sogar von ihrer Sünde, indem sie ihre Söhne namentlich ihre Unzucht verkünden lassen. Da ist keine Reue, da ist keine Scham. Woher wissen wir das? Die Älteste, sie nennt ihren Sohn Moab. Wisst ihr, was das heißt? Vom Vater. Sie nennt ihren Sohn vom Vater. Und die Jüngere, sie nennt ihren Sohn Ben-Ami, Sohn meines Verwandten. Sie schämen sich nicht. Sie verdrehen das. Sünde kehrt um, das Gute zum Bösen und das Böse zum Guten. Sie stellt etwas dar, was nicht ist. In Jeremia 23, Vers 14 heißt es außerdem, aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen, Ehebrechen und in der Lüge leben und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Dadurch, dass die Sünde das so verdreht, die Tatsachen so verdreht, die Situation so verdreht, werden die Sünden gefördert. Einer stärkt dem anderen, ermutigt dem anderen noch zur Sünde. Es reicht nicht aus, nur Sünde zu dulden. Nein, man freut sich auch noch an der Sünde des anderen und will sogar noch fördern, dass der andere genauso sündigt wie man selbst. Das sehen wir hier bei dem Mob in Sodom und das sehen wir auch bei den beiden Töchtern Lots. Sie unterstützen einander in der Sünde und rechtfertigen ihre Sünde mit scheinbar guten Absichten. Die Sünde, sie verkehrt die Wahrheit in Lüge. Es bringt alles in Dunkelheit, damit man Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann. Ja, der wütende Mob, er kam in der Nacht und die Töchter Lots in der Dunkelheit der Höhle, unter der Taubheit von Alkohol. Sie verkehren die Sünde. So verkehrt die Sünde die Meinungen, den Willen, die Sicht, das Recht, die Beurteilung. Die Sünde, sie zielt darauf ab, etwas umzudrehen, umzukehren. Damit wir eben nicht zu Gott kehren, damit wir nicht zum Guten uns wenden. Und wir erleben diese Verkehrung in unserer Zeit sehr deutlich. Heute, wo man fürchten muss, bestraft zu werden, wenn man Sünde als Sünde bezeichnet. und wo die sogenannte Toleranz fordert, die schändlichsten Vergehen gut zu heißen. Aber die Sünde, sie lehnt sich auf, sie trotzt damit dem Herrn und seiner Herrlichkeit und seiner Wahrheit. Sie will das, was Gott sagt, umkehren. Das ist das Wesen der Sünde. Das ist der Betrug von Sünde. Und schließlich sehen wir auch, die Sünde ist unbändig. Zuerst weisen die Männer die Mahnungen von Lot zurück. Er sagt ja, das ist böse, was ihr tut, macht es nicht. Und sie wollen nicht darauf hören. Zurück mit dir, sagen sie. Und sie wollen auch nicht auf seinen schrecklichen Kompromissvorschlag eingehen und seine Töchter statt der Gäste missbrauchen, sondern sie wollen alle Hindernisse aus dem Weg räumen und die Tür aufbrechen. Da gibt es nichts, was sie aufhalten kann. Und dann gibt es eine fast bizarre Situation in Sodom. Nachdem die Männer, diese Engel, sehen, was geschieht, Lot, der vor der Tür steht und von dem Mob schon überrannt wird, ziehen die Engel Lot ins Haus zurück und schließen die Tür. Und dann heißt es in Vers 11, die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Also die Engel, sie schlagen den gesamten Mob der Angreifer mit Blindheit. Sie können plötzlich nichts mehr sehen. Ein zeitliches Gerichtshandeln, das dazu führt, dass sie ihre sündigen Pläne nicht in dem vollen Ausmaß verwirklichen können. Gott greift ein. Er begrenzt ihre Gier. Er setzt eine Grenze, dass sie nicht das tun können, was sie wollen. Doch wir würden erwarten, dass ab dem Moment, da sie blind wurden, ein jeder versucht hätte, irgendwo Hilfe zu finden, um wieder sehen zu können. Irgendwo einen Arzt aufzusuchen oder irgendwie eine Salbe zu finden oder was etwas dergleichen. Aber was machen die Sodomiter? Sie versuchen weiter, den Eingang zu finden, bis sie müde werden. Nicht mal die Blindheit kann sie davon abhalten, weiter zu versuchen, ihrer Sünde nachzugehen. Sie werden mit Blindheit geschlagen und versuchen immer noch den Eingang zu finden, um diese Gäste ihnen Gewalt anzutun. Was für eine Gesinnung, was für ein Trieb. Paulus schreibt über das gottlose Leben in Sünde in Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das ist das Wesen der Sünde. Da ist eine Gier, die treibt zu jeder Unreinheit und da ist eine völlige Verstockung des Herzens. Scheinbar nichts kann davon abhalten, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Sodom ist ein Beweis dafür. Ihre Gier ist so groß, ihre Verstocktheit so stark, dass sie nicht einmal die zeitlichen Strafen und Hindernisse ihren Trieb aufhalten können. Und Hesekiel, er schreibt, dass die Gier Sodoms auch in Habsucht und in Völlerei und in Stolz und Vergnügen ausartete. In allen Bereichen ihres Lebens zeigte sich die Sünde in so einer unbändigen Gier. Sünde ist unbändig, unzähmbar. Es ist ein Loch, das niemals gestopft wird, eine Begierde, die niemals befriedigt wird, ein Durst, der niemals gestillt wird. Sondern immer und immer weiter treibt es, ohne Maß, ohne Verstand, bis zum völligen Ruin, wie bei einer Drogensucht. Bis zur völligen Zerstörung und Schaden eines Selbst. Sodom lehrt uns, wie böse die Sünde ist. Sodom, es wird uns hier so detailliert aufgeschrieben, ja schon fast beschämend detailliert aufgeschrieben, damit wir erkennen, das Wesen der Sünde, wie boshaft Sünde ist Eine umfassende und selbstsüchtige Macht im Leben, die zur Auflehnung gegen Gott führt und alle Grenzen überschreiten will. Und die Sünde, sie verkehrt die Dinge und bewirkt eine unersättliche Gier, die nicht zu bändigen ist. Und darin besteht eine ernste Mahnung an uns heute. Unterschätze nicht die boshafte Kraft der Sünde in deinem Leben. Sodom ist kein absoluter Einzelfall der Geschichte. Kein Zeugnis einer völligen Ausnahme überflutender Sündhaftigkeit. Wisst ihr, wie Jesaja zum Volk Israel spricht in seiner Zeit? Hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen kleinen, ganz kleinen Rest gelassen, wie Sodom wären wir und Gomorra gleich. Hört nun das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. So spricht er das Volk Israel an, in Jesaja 1. Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier bekennt Jeremia in Klagelieder 4, Vers 6, und die Schuld der Tochter meines Volkes war größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich zerstört wurde, ohne dass Hände sich rührten. In der Offenbarung wird geschrieben, Jerusalem, da wo Christus gekreuzigt wurde, es ist geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Propheten, sie lehren das Volk mit dem Bild Sodoms, indem sie Israel verkünden, ihr seid wie Sodom geworden. Eure Sünden sind nicht geringer als die von dieser berüchtigten und gottlosen Stadt. Und auch uns dient Sodom nicht als Beispiel der Gottlosigkeit, auf das wir irgendwie herabblicken können und sagen, na zumindest ist es bei uns nicht so schlimm wie in Sodom und Gomorra. Wisst ihr, was die Bibel uns damit lehren will? Es zeigt uns, das, was wir in Sodom sehen, das Wesen der Sünde, das, was die Sodomiter infiziert hat, wie der Coronavirus, das wohnt in uns. Die gleiche Sünde, der gleiche Virus, die gleiche Krankheit, die gleiche Pest. Das wohnt in uns. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn er vielleicht schon frühzeitiger mit Blindheit schlägt und nicht zum vollen Ausmaß kommen lässt, wie es die Sünde in uns Menschen eigentlich will. Wenn er uns nicht tun lässt, was wir wollen, wie er es in Sodom und Gomorra für lange Zeit zugelassen hat. Aber diese Lehre, diese Warnung an uns ist, die Sünde verbindet uns mit Sodom. Das, was Sodom zur äußersten Boshaftigkeit geführt hat, hat einen Einfluss in unserem Leben, hat einen Einfluss auf unser Denken, auf unser Wollen, auf unsere Sicht der Dinge. Unterschätze nicht die Boshaftigkeit der Sünde in deinem Leben. Diese Sünde, sie ist zerstörerisch in ihrem ganzen Wesen. Und sie lauert auch in unserem Leben. Nicht Sodom, sondern die Sünde ist umfassend. Wir sprechen von totaler Verdorbenheit. Es gibt keinen Aspekt deiner Person, der gänzlich frei von Sünde ist. Alles vom Willen über das Denken und Fühlen bis zum Tun, vom Kleinsten bis zum Größten, vom einem Ende bis zum anderen Ende, ist alles von Sünde geprägt. Das ist die Realität des in Sünde gefallenen Menschen. Da ist nichts vollkommen Gutes und Reines in dir. Und deswegen, wie wir in der Schriftlesung gelesen haben, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tut. Und diese Sünde, die in allen von uns wohnt, sie zieht uns und sie drängt uns zur Übertretung des Gebotes Gottes und dieser unbändigen Suche nach Lust und Gier. Und dazu werden die Lüste in dieser Welt gefördert, um uns herum. Und nicht selten auch so dargestellt, als wäre es harmlos, als wäre es normal oder sogar als wäre es gut und richtig und das einzig Angemessene und Ordentliche. Und du denkst, du bist frei und kannst deinen Wünschen, deinem Herzen folgen und es ist gerade die Sünde, die dich versklavt und ruiniert. Wir leben in einem fortschrittlichen, liberalen, einem freien Land, in dem jeder tun kann, was ihm gefällt. Man rühmt sich für die Toleranz und wir können aufgrund des Reichtums so einen selbstbestimmten, extravaganten Lebensstil führen. Nun, so war es auch in Sodom. Desgleichen rühmte sich Sodom. Siehst du die Bosheit der Sünde um dich herum und in dir? Sodom lehrt uns, dass die Versuchung groß ist, die Verdorbenheit und die Bosheit der Sünde zu unterschätzen. Man gewöhnt sich daran. Man sieht nicht mehr diese Finsternis darin. Die Sodomiter, sie waren schon blind für ihre Sünde, bevor sie mit Blindheit geschlagen wurden. Und wie ist es mit uns? Leben wir in Buße? Das heißt, in wahrer Umkehr, wo wir uns immer wieder neu prüfen, werde ich hingezogen zum Bösen? Muss ich umkehren zum Guten? Habe ich Grenzen überschritten, die ich nicht überschreiten sollte? Dafür dient uns doch das Wort, gerade auch das Gesetz Gottes, um von Sünde zu überführen, um Sünde zu erkennen und zurückzuweichen, umzukehren, abzukehren, sich zu heiligen. Leben wir in Buße und einem Nachsinnen über unser eigenes Leben. Sodom lehrt uns die Boshaftigkeit der Sünde. Und zweitens, Sodom, ein Bild der Gerechtigkeit des Gerichts. Wir lesen hier die Verse 23 bis 29. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte die Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Sodom ist natürlich nicht nur eine Beschreibung der Sündhaftigkeit, sondern es ist ein so markantes und eindrückliches Bild, weil Gott diese Stadt in besonderer Weise gerichtet hat für ihre Sünde, für ihre Bosheit. Es ist das Gerichtshandeln schlechthin. Es gehört ja zur Erfahrung dieses Lebens, dass wir grobe und schreckliche Sünden erleben und betroffen sind von Ereignissen, wo wir denken, das darf doch nicht sein. Oder wir hören und lesen von einem Ausmaß an Sünde und wir wundern uns, warum lässt Gott das denn gewähren? Wieso greift er nicht ein? Wieso bringt er nicht ein sofortiges Gericht? Und dann kommt es zu diesen Gedanken, lohnt es sich vielleicht gar nicht ein geheiligtes Leben zu führen? Lohnt es sich überhaupt, an Gott zu glauben und das ernst zu nehmen? Sind diejenigen, die kein Gewissen haben, die sich nehmen, was sie wollen, die skrupellos dahergehen, sind sie vielleicht besser dran? Ist das der Lebensstil, der am Ende mehr bringt als ein gläubiges Leben nach dem Wort Gottes? Und es gibt so einige Beispiele in der Bibel, die genau mit dieser Frage ringen. Aber genau dafür ist Sodom ein Bild. Ein Bild der Gerechtigkeit des kommenden Gerichts Gottes. So wie Petrus, der in seinem zweiten Brief, im zweiten Kapitel schreibt, und wenn er, also Gott, die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein werden. Ja, dieses Gericht von Sodom und Gomorra, es ist ein Beispiel, eine Warnung, ein Hinweis für die, die künftig ein gottloses und sündiges Leben führen werden. Künftig, das heißt ja auch wir heute. Uns gilt das. Sodom und Gomorra ist ein Warnhinweis an uns, wenn wir gottlos leben. An unsere Generation, an diese Gesellschaft, an unser Land, an diese Stadt. Gott richtet nicht immer direkt. Gott richtet nicht immer vorzeitig, wie damals in Sodom. Aber die Zerstörung Sodoms und der benachbarten Städte, Gomorra und Adma und Zeboim, es ist ein Hinweis darauf, dass Gott richten wird. Oh, und wie er richten wird. Das Gericht, es wird ein Gericht sein, das genau geprüft ist, genau beurteilt. Gott kündigt Abraham an, dass er ganz genau prüft, ob die Sünden Sodoms tatsächlich der Klage entsprechen, die vor ihn gekommen ist. Im Kapitel 18 hatten wir das gelesen. Abraham betet in seiner großen Fürbitte um Verschonung, sollten auch nur 10 Gerechte dort leben, in all diesen Städten. Und Gott bestätigt, er würde nicht vorzeitig richten, er würde diese Städte bestehen lassen, würden auch nur 10 Gerechte in diesen Städten leben. Aber er weiß, es leben keine 10 Gerechten in den Städten. Gott weiß genau, wie viele Einwohner gerecht leben und wie viele gottlos. Die beiden Engel, sie gehen nach Sodom und forschen erneut nach. Und nach dem, was ihnen widerfahren ist, besteht natürlich kein Zweifel darüber, ob die Sodomiter das Gericht verdient haben oder nicht. Das Urteil wird bestätigt. Gottes Gericht ist genau geprüft. Es ist keine spontane Aktion. Es trifft nicht den einen und den anderen nicht. Der eine kauft sich frei, der andere hat Glück, der wurde übersehen. Jedes Wort und jede Tat und jeder Gedanke wird genau bedacht. Kein Zeuge wird stumm gehalten. Es wird alles beurteilt im Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist genau. Und die Warnung Sodoms, die so lange in Sünde leben konnten, wo Gott es scheinbar so lange geduldet hat, und plötzlich kommt das Gericht. Es zeigt uns, Gott prüft genau. Nichts entgeht ihm, auch wenn es manchmal so scheint. Und außerdem ist das Gericht vollständig. Vollständig. Niemand kann entkommen. Außer denen, die Gott herausrettet. Das Gericht breitet sich vollständig auf die Gottlosen aus und niemand entgeht dem gerechten Gericht Gottes. In Vers 24 heißt es, da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Sobald Lot in dieser kleinen Stadt Zoar angekommen ist, lässt Gott plötzlich und direkt Feuer und Schwefel vom Himmel regnen und alle Bewohner der Städte kommen um. Ein vollständiges Gericht. Die Sonne geht auf und die Städte gehen unter. Da hat keiner Zeit zu packen. Da hat keiner Zeit, sich einen Bunker zu bauen. Seit 2005 wurde ein Tal am nordöstlichen Ufer des Toten Meeres ausgegraben, das Tal El Haman. Und es wird von immer mehr Forschern als vermutlich das antike Sodom und Gomorra gewertet. Denn es gibt einige bemerkenswerte Entdeckungen dort. Man hat Keramikscherben entdeckt. Und die Oberfläche von diesen Keramikscherben wurde zu Glas umgewandelt. Das bedeutet, es musste eine plötzliche, aber nur ganz kurze Hitze von wahrscheinlich 8000 bis 12000 Grad Celsius aufgetreten sein, die das Keramik ganz schnell schmelzen ließen, aber dann nur kurz, sodass es sich auch schnell wieder erhärten konnte. Und man jetzt diese Keramikscherben findet, deren Oberfläche aus Glas besteht. Der Leiter der Grabungsstätte, er schreibt, dass ein explosives Hochtemperaturereignis schlagartig eine Fläche von 500 Quadratkilometern verwüstet haben muss. Es wurden schätzungsweise 40.000 bis 65.000 Menschen auf der Stelle getötet. Durch eine Schockwelle wurden Salze und Sulfate, das ist Schwefel, aus dem Boden aufgewirbelt und ergossen sich mit der Hitze wieder auf den Boden. Eine Erklärung der Wissenschaftler ist, es könnte ein Meteorit gewesen sein, der nur einen Kilometer über diesen Städten explodiert ist und so eine Katastrophe mit dieser hohen Temperatur und dieser großen Schockwelle herbeigeführt hat. Man hat ausgerechnet, es brauchte wohl eine Kraft, die da wirksam war, vergleichbar mit einem 10 Megatonnen Atomsprengkopf. Und das ganze einst fruchtbarste Land der Gegend, wie es übrigens auch außerbiblisch belegt wird, dass das eine fruchtbare Ebene war, die weit besiedelt war. Es war für 600 bis 700 Jahre unbewohnbar und unfruchtbar, voller ödem und salzigem Boden. Das ganze Kraut, das ganze Gewächs, es wurde alles vernichtet und für 6 bis 7 Jahrhunderte wuchs dort kaum etwas mehr. Das Gericht Gottes ist vollständig. Das, wofür sich die Sodomiter einst rühmten, das, was aussah wie das Paradies Gottes in den Augen von Lot, es wurde vollständig vernichtet. All das Gute, was er sich ersehnt hat, es war völlig dahin. All der Reichtum, all das, wofür sich die Sodomiter rühmten. Sie hatten Städte, viele Meter breite Stadtmauern, all ihre Errungenschaften eingeäschert auf Jahrhunderte. Wir wissen nicht, ob Gott einen Meteoriten als zweite Ursache gebrauchte oder ob Feuer und Schwefel allein auf sein Wort hinfielen. Auf jeden Fall war das Gericht vernichtend. Sowohl Menschen als auch das Land selbst, es wurde völlig verzehrt. Die Bibel sagt, Gott hat die Städte umgekehrt, also völlig auf den Kopf gestellt. Und das ist das, was die Sünde verdient. Die Sünde, sie will das Gute zum Bösen verkehren und das Böse zum Guten. Und die Antwort Gottes darauf ist, ich kehre um. Das Leben in den Tod. All euren Ruhm zu Asche. Ich kehre um. Was ihr verdrehen wollt. Es ist ein Begriff völliger Auslöschung. Gott hat umgekehrt. Und immer wieder sagen die Propheten, achtet darauf, es wird kommen wie bei der Umkehrung von Sodom und Gomorra, wenn Gott kommt zum Gericht. Es war kein Unfall. Es war keine Naturkatastrophe. Es war das gerechte Gericht Gottes als eine Warnung für uns. Sodom steht als ein Bild für das Gericht, das jeden Gottlosen erwartet. Der Judasbrief, er zeigt auf, dieses Feuergericht ist ein Beispiel nicht nur für ein plötzliches Gericht, sondern für das ewige Gericht. In Judas 1, Vers 7 heißt es, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ja, es war nur ein kurzes Feuer und Schwefel, das der Herr vom Himmel regnen ließ und es vernichtete die ganze Stätte. Das Feuer, was kommen wird im letzten Gericht, ist ein ewiges Feuer. Ja, es wird ein Gericht Gottes geben und es wird die Sünden der Menschen richten. Das Gericht der Hölle wird ein plötzliches, aber ein ewiges Verderben sein. Und alles, was du in diesem Leben genossen hast, es wird vergehen. Das ganze fruchtbare Land, wurde zur bleibenden, unfruchtbaren Öde. In der Hölle wird es keine Freude geben, keinen Trost, keinen Genuss. In der Offenbarung 21 heißt es aber den Feigen und den Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ein ewiger Tod. Ein ewiges Gericht. Genauso wie die Männer in Sodom, die trotz Blindheit weiter versucht haben, ihrer Sünde nachzugehen, wird die Hölle voll sein mit Menschen, die weiter in Sünde Gott lästern werden. In ewiger Qual. Und da wird nichts sein, was sie genießen können, sondern ein vollkommenes Gericht, ein vollkommenes Verderben über die Sünde. Denn das, was Sodom, was die Sodomiter verdient haben, war der Tod. Und die Bibel sagt uns, das, was die Sünde verdient, ist der Tod. Nicht nur das Ausmaß der Sodomiter hat den Tod verdient. Jede Sünde hat den Tod verdient. Deine und meine Sünde haben den Tod verdient. Das ist die gerechte Reaktion Gottes auf all dieses sündige Streben auch in unseren Herzen. Und es gibt nur eine einzige Rettung vor dem Gericht. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Er ist Mensch geworden, aber mehr noch, die Bibel sagt, er ist für uns zur Sünde und zum Fluch geworden. Das bedeutet, er hat das Gericht für alle, die an ihn glauben, auf sich genommen. Am Kreuz von Golgatha, da war es nicht nur ein leiblicher Tod, wie das plötzliche Vergehen in Sodom und Gomorra, sondern es war, als würde der ewige Zorn Gottes in Feuer und Schwefel auf Christus niederregnen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden in Ewigkeit, sondern Leben haben und herausgerettet werden aus dem Gericht und aus der Vernichtung. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er wird aus dem Tod in das Leben übergehen. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Bedenke darum, was für ein Privileg es ist, diese Botschaft der Rettung zu kennen. Was für ein Privileg es ist, von Jesus zu hören, der Rettung aus dem Verderben. Vielleicht denkst du, ach, das habe ich schon 100 Mal gehört. Der Pastor, der erwähnt das doch in jeder Predigt. Es hängt mir schon aus den Ohren heraus. Weißt du, was Jesus sagt in Bezug auf das Gericht? Jesus sendet in Matthäus 10 seine Jünger aus, um zu predigen. Was sollen sie predigen? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Vergebung der Sünden und Rettung zu Gott ist möglich. Versöhnung mit Gott ist möglich. Wir können aus diesem Reich der Finsternis hineinkommen in das Reich Gottes, in das Reich der Himmel. Und hört einmal, wie Jesus die Städte warnt, die das Evangelium hören, aber nicht annehmen wollen. Matthäus 10, Vers 15, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Ein Kapitel später ruft er seinem eigenen Wohnort zu, wo er gewirkt hat, wo er gepredigt hat, Kapernaum, wo er gelebt hat. Matthäus 11, Vers 23. Und du, Kapernaum, meinst du, du wirst etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden? Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Ja, die Tatsache, dass du das Evangelium von Jesus hören darfst, vielleicht zum wiederholten Male hören darfst, dass du kennen darfst, was die Bibel sagt, dass du lesen kannst, von den Wunderwerken Jesu und von seinem Ausruf, kommt her zu mir, glaubt an mich und ihr kommt nicht ins Gericht. Dass du forschen kannst in dieser Wahrheit, von dieser Gnade. Es fordert dich heraus und es fordert dich auf. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Verschiebe das nicht auf einen anderen Tag. Gott war gerecht, als er bei Tagesanbruch plötzlich die Sodomiter für ihre Sünde richtete. Und es war kein Entkommen. Gott war gerecht darin. Doch wenn du diese herrliche Botschaft von der Gnade Gottes, vom Kreuz von Golgatha verachtest an diesem Tag, dann wird dein Gericht in der Hölle schlimmer sein als das der Sodomiter. Kannst du dir das vorstellen? Hier und in der Bibel schauen wir auf die Sodomiter und denken, oh, das sind die schlimmsten von allen. Sodom und Gomorra, ein Sinnbild für Sünde und Übertretung und aller Lasterhaftigkeit. Und Jesus sagt, wenn du das Evangelium hörst und du schlägst es aus und du hältst es für gering und du verachtest das, was Gott dir nahe bringt, oh, dein Gericht wird schlimmer sein als das der Sodomiter. Was für eine Warnung. Und es hat damit zu tun, dass es keinen größeren Vorteil, kein herrliches Privileg unter den Menschen gibt, als die gute Nachricht von der Rettung aus Gnade durch Glauben in Christus zu kennen. Es gibt nichts Wertvolleres in deinem Leben, als das zu hören und daran zu glauben. Das ist Leben. Und weil dir so eine große Gnade, solch eine große Güte widerfährt, dass du das hören darfst, auch heute Morgen, darum stehst du in Verantwortung, darauf zu reagieren und es nicht abzutun als etwas, was du eh schon weißt. Es macht dich schuldiger als die Sodomiter mit all ihren Gräueltaten. Verachte nicht diese Gnade Gottes in deinem Leben, sondern schätze sie und nutze sie, darin zu wachsen, zu staunen über diese Gnade. Dass du, obwohl die gleiche Sünde wie in den Sodomitern lebte, auch in deinem Leben lebte und sogar dein Leben beherrschte, dass der Herr dich herausgerettet hat und herausgerissen hat und dir eine Kraft gegeben hat, dagegen anzukämpfen und du nicht mehr ein Sklave der Sünde sein musst. Staune über dieses Evangelium, dass Christus an deiner Stadt all das Gericht auf sich genommen hat, um dich zu schützen. Und lass auch andere teilhaben an diesem größten Privileg, das dir zuteil wurde. Zeuge anderen davon, von diesem Evangelium, dass Rettung möglich ist. Dazu helfe uns Gott. Amen.